Beten wir gemeinsam, mein Vater unser, zu beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also die Katechese-Reihe heißt ja die heißen Eisen der Kirche. Und da könnte man fragen, also ob da die Ehe wirklich dazugehört. Die Ehe ist doch eigentlich das Normalste von der Welt, das Menschlichste von der Welt. Das kann doch kein heißes Eisen sein. Aber ich glaube, wenn man aufmerksam in unsere Welt schaut, wird man entdecken, dass die Ehe in die Krise gekommen ist. Und ich meine jetzt weniger, dass Ehen sozusagen scheitern, weil das hat es immer gegeben. Ja. Das war vielleicht, das ist eine Entwicklung unserer Zeit, ob die immer negativ ist, kann man drüber reden. Früher ist sehr vieles im Verdeckten passiert und gerade dadurch vielleicht auch besonders brutal gewesen. Heute passiert vieles öffentlicher. Also das war, seit es Menschen gibt, ist das passiert. Aber ich glaube, was neu ist, ist, dass man die Grundsätze nicht mehr wahrhaben will, die man über die Ehe auslegen, also was man über die Ehe sagen kann, was die Kirche auf eine besondere Weise ans Herz legt. Und deswegen ist es ganz schön, sich auch einmal ganz sehr grundsätzlich Gedanken über die Ehe zu machen. Was ist damit eigentlich gemeint? Und dann auch so den Ausblick zu machen, wie kann eine Ehe gut gelingen? Das wird jeden Menschen betreffen. Es gibt niemanden Menschen, der davon unbetroffen ist. Auch Zölibatärlebende kommen aus einer Familie. Priester haben sowieso auch dann zu tun mit der Ehe durch die Seelsorge. Jeder hat Freunde. Jeder lebt selber in einer Familie natürlich. Zuerst einmal kann man die Ehe betrachten als, wie schon gesagt, das Natürlichste von der Welt. Also seit es Menschen gibt, haben Mann und Frau zusammengefunden, haben sich füreinander entschieden, haben geheiratet. Und was ich so schön finde, dass man eigentlich in allen Kulturen auf der ganzen Welt, das glaube ich, gibt es keine Ausnahme, also man möge mich belehren, aber ich glaube in allen Kulturen, in allen Religionen sind immer die größten Feste die Hochzeiten. Das ist irgendwie im Menschen so drinnen, weil jeder merkt, da passiert etwas besonders Schönes, ja, da passiert etwas besonders Großes. Also man kann die Ehe schon einmal einfach nur bewerten oder sehen, wie schön sie ist, indem man auf die Menschen schaut. Der Mensch ist einfach von seiner Natur her so ausgelegt. Die Kirche argumentiert ja in sehr vielen Dingen einfach mit dem, was man Naturrecht nennt. Wo sie sagt, das brauchen wir nicht aus der Offenbarung uns herleiten, das kann die Vernunft uns zeigen, wenn wir schauen, wie der Mensch ist, was die Welt ist und so weiter. Johannes Paul II. Ist sicherlich, auf jeden Fall in der jüngeren Kirchengeschichte, wahrscheinlich auch für die ganze Kirchengeschichte, der große Lehrmeister für Ehe und Familie. Das war sein großes Thema. Und nach seinem Tod, und ich weiß nicht, ob es schon zu seinen Lebzeiten war, wurde auch in Rom gegründet, das Institut für Ehe und die Familie, das nach ihm benannt ist. Er hat schon lange, bevor er Bischof geworden ist, für Kardinal, Papst geworden ist, darüber geforscht und wirklich schön geschrieben. Und man merkt auch seinen Schriften an, wie unglaublich ihm das Thema am Herzen liegt. Als Papst hat er dann sehr oft das zum Thema gemacht in verschiedenen Ansprachen, hat eine eigene Enzyklika darüber geschrieben und so weiter. Und in seiner Lehre hat er auf eines eben hingewiesen, dass die Ehe zwischen Mann und Frau, diese Bindung, die sie eingehen, um auch gemeinsam Kinder zu haben, dass das eben nicht ein christliches Spezifikum ist, sondern dass das im Menschen selbst grundgelegt ist. Ja? Nicht wir Christen kommen auf so sonderbare Ideen, sondern das ist etwas Urmenschliches. Und deswegen argumentiert er eben auch mit dem, was man Naturrecht nennt. Ich möchte ein Zitat vorlesen, das von einer Ansprache vom 19. Juni 1994 stammt. Da sagt Johannes Paul II. Denn die Erfahrung lehrt, dass unser von vielfältigen Abhängigkeiten getrübter oder geschwächter Verstand trotzdem die Wahrheit der Dinge zu erfassen imstande ist. zumindest wenn es sich um jene Grundwerte handelt, die das Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft ermöglichen. Sie sind im Gewissen eines jeden als gemeinsames Erbe der Menschheit eingepflanzt. Appelliert nicht das Gewissen aller an dieses Erbe, wenn es die Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt, obwohl sie von irgendeinem Gesetzgeber befürwortet werden? In Wahrheit geht das Naturrecht, gerade weil es von Gott ins Herz geschrieben ist, jedem von Menschen gemachten Gesetz voraus und bemisst seine Gültigkeit. Das, worauf Johannes Paul II. Hier anspielt, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dieser Begriff wurde das erste Mal eingeführt nach dem Zweiten Weltkrieg. Muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Gerade in Österreich leben wir in einer Tradition des sogenannten Rechtspositivismus. Das bedeutet, Recht ist das, worauf wir uns einigen. In der österreichischen Bundesverfassung, Hans Kelsen hat sie verfasst, steht drinnen, alles Recht geht vom Volk aus. Das heißt, wenn wir uns auf etwas einigen, dann ist das das Recht. Und eine höhere Instanz oder sonst etwas gibt es nicht. Ja, das erklärt sich aus der Geschichte, wenn sehr viele unterschiedliche Strömungen sozusagen gemeinsam einen Staat gründen wollen, ist das nicht unvernünftig gewesen, wenn man gesagt hat, wir reden nicht darüber, woher wir unsere Erkenntnis beziehen, das, worauf wir uns einigen, das ist es, was zählt. Was daraus allerdings geworden ist, wenn man es sozusagen weiter auslegt, ist, dass wir tatsächlich als Menschen die Möglichkeit haben sollen, zu bestimmen, was richtig und was falsch ist. Und dagegen spricht sich die Kirche immer schon aus, indem sie eben auf das sogenannte Naturrecht hinweist, indem sie sagt, nein, es gibt etwas, was die Vernunft als richtig erkennen kann und was falsch ist, was objektiv richtig ist und falsch ist. Und wenn alle dafür sind, kann es trotzdem falsch sein. Dieser Gedanke war deswegen sehr wichtig nach dem Zweiten Weltkrieg, weil man den Kriegsverbrechern eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen hat, bei den Nürnberger Prozessen zum Beispiel und manchen Folgeprozessen, wo man gesagt hat, es ist egal, ob das die Gesetze eures Landes waren, die euch vorgeschrieben haben, irgendwelche Verbrechen zu begehen. Ihr hättet als Menschen richtig handeln können, weil es gegen die Menschlichkeit ist. Ja. Also man hat damals ganz, ganz stark mit dem, was man eben Naturrecht nennt, argumentiert. Und diesen Begriff, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, greift jetzt Johannes Paul II. Auf, weil er sagt, bitte, es geht nicht, dass wir irgendwelche Gesetze machen und das gilt dann, das ist dann rechtens. Nein, es gibt eine höhere Instanz. Und wir sind doch immer nicht bei der Offenbarung. Wir müssen nicht als Christen argumentieren. Wir müssen nicht sagen, weil Jesus das sagt. Das gilt für, können alle erkennen, egal welche Religion sie angehören. Aus dem Menschsein heraus. Also das vielleicht ein bisschen, um das zu erklären, worauf Johannes Paul II. Da anspielt. In ganz in diesem Sinne ist Johannes Paul II. Auch immer ein Vorkämpfer dessen gewesen, was man die Theologie des Leibes nennt. Er beschreibt sehr schön in vielen seiner Schriften, dass die Kirche besonderen Wert auf alles Leibliche legt. Das ist ja ein Grundmissverständnis, dass man glaubt, der christliche Glaube ist leibfeindlich. Ganz im Gegenteil, christlicher Glaube nimmt den Leib besonders ernst. In der Antike hat es die Irrlehre des Manichäismus gegeben, dass man sozusagen, der sich aus der griechischen Philosophie auch genährt hat, dass man gesagt hat, also wir sind Geist, wir sind also unsere Seele zählt und die ist halt leider gefangen in so einem lästigen Leib, den wir mit uns herumschleppen müssen. Irgendwann sind wir den dann los. Ja? Und wenn man so denkt, leitet sich natürlich sehr vieles davon ab. Christliches Denken hat immer gesagt, der Mensch ist nicht nur eine Seele, die einen Leib hat, sondern der Mensch ist Leib und Seele. Ja? Deswegen zum Beispiel auch, was viele sagen, warum muss die Kirche so einen Wert drauf legen, Dogmen, dass Jesus und auch die Mutter Gottes mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahren sind, dass wir alle mit leiblich auferstehen werden, dass wir an die Auferstehung des Fleisches glauben. Ja, sagt, das ist ja nur der Körper. Der Körper ist wichtig. Wir sind auch unser Körper. Deswegen ist alles, was wir mit unserem Körper machen, von ganz großer Bedeutung. Und natürlich betrifft das die Beziehung zwischen Mann und Frau in ganz besonderer Weise. Und hier kann man einfach im Blick auf unseren Körper, auf die biologischen Gegebenheiten und so weiter feststellen, dass das eben offensichtlich, ganz offensichtlich keine Beliebigkeiten sind. Die Diskussion geht im Moment, also wir sind ganz, ganz am Nerv der Zeit im Moment, ganz rasant los. In den nächsten Wochen werden wir unglaubliche Auseinandersetzungen erleben und jetzt wird auch nach dem Referendum, das vor kurzem in Irland stattgefunden hat, was von den Medien sehr aufgegriffen worden ist, dass zum Beispiel das katholische Irland die Homo-Ehe beschlossen hat, wird die Kirche gefragt, also bitte äußert euch. Ja. Bischöfe äußern sich oft nicht. Der Papst hat sich schon manches Mal dazu geäußert, wird dann oft nur halb zitiert. Aber jetzt hat schon der Kardinalstaatssekretär gesagt, es war eigentlich ein Rückschritt für die Menschheit, ja, dass das geschehen ist. Das ist eigentlich ein sehr starkes Wort. Es geht immer darum, dass man die biologischen Gegebenheiten nicht einfach auf den Kopf stellt. Dass wir als Menschen bereit sind anzunehmen, wie wir einfach verfasst sind. Dass der Mensch Mann und Frau ist. Ja. Dass es nicht eine Beliebigkeit ist, ob zwei Männer verheiratet sind, zwei Frauen verheiratet sind, sondern dass das eben von reiner Biologie schon sozusagen vorgegeben ist. Wir als Christen, als gläubige Menschen reden dann von der Schöpfung. Aber wie gesagt, der Kirche ist sehr wichtig, dass sie hier naturrechtlich argumentiert. Nicht immer nur von der Offenbarung her. Ja, ist für jeden erkennbar. Und eine zweite Sache, die gerade bei diesem Thema von großer Bedeutung ist, die aber auch oft schon in Frage gestellt wird: Man kann, wenn man Urteile oder darüber sich Gedanken macht, wie der Mensch verfasst ist, nicht davon ausgehen, dass der Mensch eben nur ein besonders intelligentes Tier ist. Ja? Das heißt, dass alles, was animalisch in uns ist, haben wir natürlich einen animalischen Anteil, unsere Triebe, unser Dings, unser ganz biologisches Wesen, das teilen wir mit den Tieren, aber dass das den Menschen alleine ausmacht. Das heißt, dass man den Menschen auch nur danach beurteilen kann und die Gesetzmäßigkeit, nachdem er lebt, allein davon ableiten können soll. Das heißt, wenn meine Triebe mich wohin leiten, dann kann es nicht schlecht sein, nicht? Das ist wie bei einem Tier. Wenn ein Hund sündigt ja nicht, wenn ein Hund ihnen nachläuft oder sonst etwas. Der bricht keine Ehe, ja? Weil das sind ihre ganz natürlichen Triebe. Was man jetzt immer wieder hört in Diskussionen, dass man den Menschen in diese Kategorie hineinstellt, und sagt, na bitte, wenn ein Mensch so verfasst ist und seinen Trieben folgt, das ist das Natürlichste von der Welt, das kann ja gar nicht schlecht sein, ja, wenn er das in sich spürt. Auch das kann man naturrechtlich erkennen, da brauche ich auch noch keine Offenbarung dafür, dass es einen wesenhaften Unterschied zwischen Mensch und Tier gibt. Der Mensch ist nicht ein einfach besonderes gescheiter Affe, sondern der Mensch unterscheidet sich auch wesenhaft vom Tier, hat deswegen natürlich auch eine größere Verantwortung. Hat natürlich auch andere Gesetzmäßigkeiten, nachdem er beispielsweise Partnerschaft lebt. Ja. Kann auch, das ist jetzt schon christliches Verständnis, anders als Tiere selbstverständlich gut sein und böse sein. Ein Tier kann nicht gut oder böse sein. Ein Tier sündigt auch nicht. Ja. Ein Tier, das seinem Instinkt folgt und beispielsweise jemanden tötet, ja, sagt man schlecht abgerichtet oder sonst etwas, aber das ist nicht die Sünde des Tieres. Ja. Die Verantwortung des Menschen, der vielleicht für das Tier verantwortlich ist unter Umständen. Also, wie gesagt, wir dürfen den Menschen nicht in diesen rein animalischen und rein animalischen Gesichtspunkten beurteilen. Das war der erste Punkt. Und jetzt kommt der zweite Teil, der eben von großer Bedeutung ist, dass wir die Ehe im Heilsplan Gottes sehen. Jetzt kommen wir zur Offenbarung. Jetzt wollen wir sehen, was Christus uns sagt über die Ehe, über das Zusammensein von Mann und Frau. Im Katechismus können wir lesen, dass die Ehe natürlich grundgelegt ist im Menschen, aber Christus die Ehe zu einem Sakrament erhoben hat. Das ist katholische Lehre. Jetzt kann man fragen, na, was ist der Unterschied? Was ist denn neu daran, wenn Ehe zwischen Mann und Frau plötzlich ein Sakrament ist? Waren die Ehen vorher schlecht? Ja? Ist das, was man Naturehe nennt, also eine Ehe, die nicht kein Sakrament ist, etwas, was wegführt vom Guten? Nein, betont die Kirche. Ist beispielsweise auch der Auffassung, das geht jetzt ein bisschen ins Kirchenrecht hinein, wenn zwei Ungetaufte verheiratet sind, sind sie natürlich nicht sakramental verheiratet, aber unauflöslich verheiratet, weil das menschlich ist, ja, weil sie eben eine Naturehe führen. Aber was ist das Neue am Sakrament? Warum hat Christus die Ehe zum Sakrament erhoben? Sakrament wird beschrieben immer als ein äußeres Zeichen, das eine innere Gnade bewirkt. Das heißt, bei jedem Sakrament gibt es etwas, was wir sinnlich, menschlich in dieser Welt wahrnehmen können, ja, was sich in dieser Welt abspielt. Aber wir glauben daran, dass wenn sich manche Dinge abspielen, Gott dahinter steht und etwas Göttliches, Übernatürliches, was man nicht sehen kann, auch geschieht. Also, weiß ich was, Kind wird mit Wasser überschüttet, Taufformel wird gesprochen, Glaube wurde bekannt, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und Sohnes des Heiligen Geistes, da wird jemand ein Christ. Das ist eine Wirklichkeit, die stattfindet. Und man beichtet, der Priester spricht die Lossprechungsformel, da geschieht Vergebung, da gibt Gott sein Siegel darauf, Und bei der Ehe ist es auch so. Da passiert etwas vorerst rein Menschliches, was immer schon passiert ist. Da ist Mann und Frau, die sich aneinander verschenken, sich einander versichern, ja, sagen, sie wollen heiraten, sie versprechen sich einander. Und sie tun das in Öffentlichkeit, sie tun das vor Zeugen. Ja. Das ist ein verbindlicher Akt. Und wenn das zwei Christen tun, ist das ein Sakrament. Das heißt, Gott tritt zu diesem Bund hinzu und macht etwas Übernatürliches daraus. Ich habe einmal eine Hochzeit mitgefeiert von einem sehr frommen Paar. Und da hat dann der Trauzeuge eine launige Ansprache gehalten, nachher beim Essen. Der war auch sehr fromm. Und hat dann gesagt, ja, die Ehe ist ja eigentlich die einzige von der Kirche gut geheißene Dreierbeziehung. Und das ist eine sehr schöne Beschreibung für Sakrament eigentlich. Ja. Hat ein paar Lacher geerntet, aber es ist sehr schön, weil man wirklich, wenn die Ehe Sakrament gelebt wird, sicher sein darf, hier ist Gott mit im Bunde. Das ist nicht nur eine rein menschliche Angelegenheit, er hat diesen Bund erhoben zu etwas Übernatürlichem. Was ist das Übernatürliche an der Ehe? Was ist gleichzeitig die Berufung von Eheleuten? Zuerst einmal, die erste Berufung kommt einfach von der Schöpfung her. Wir glauben, dass Gott den Menschen geschaffen hat als sein Abbild. Der dreifaltige Gott schafft den Menschen. Das können wir im Buch Genesis im ersten Kapitel nachlesen. Gott schuf den Menschen, als Mann und Frau schuf er sie. Wir wissen, dass Gott dreifaltig ist. In sich eine Gemeinschaft. In sich der Liebende. Gott liebt. Ja. Weil er ein dreifaltiger Gott ist, kann er lieben. Ist auch nicht angewiesen auf die Existenz der Menschen, um lieben zu können. Gott ist niemals ein einsamer Gott, auch wenn er der einzige Gott ist. Weil er immer ein Gegenüber in sich selbst hat. Und nun schafft Gott ein irdisches Wesen, aber dieses Wesen soll ihm ähnlich sein. Und zwar genau darin, dass er das innerste Wesen Gottes leben kann. Und das ist die Liebe. Das heißt, Mann und Frau, die einander lieben, und daraus wird eine dritte Person, nämlich ihr Kind. Das ist ein Abbild Gottes in der Welt. Und das ist unglaublich schön, wenn man sich dessen bewusst wird, was für eine unglaublich schöne, hohe Berufung Eheleute haben, nämlich wirklich das innerste Wesen Gottes in dieser Welt sichtbar zu machen. Gott ist die Liebe und eine Familie, die einander liebt, die fruchtbar ist, die sich aneinander verschenkt, denn das geschieht in Gott, in den drei göttlichen Personen, die zeigt, wie Gott eigentlich ist. Und das kann man immer wieder erkennen, dort wo die Ehe gut funktioniert, die Familie gut funktioniert, da wächst auch der Glaube. Das ist also ganz sicher die Überlegung der Kirche im Moment, die Überlegung des Heiligen Vaters, sagt, wir müssen wirklich die Familie stützen, wie wir nur können, weil an der Familie hängt das Leben der Kirche. Ja. Die Familie ist ganz wesentlich für die Familie, für die Kirche sowieso. Wie sollte es überhaupt anders sein? Und gerade dieser übernatürliche Charakter des Ehelebens, des Familienlebens, müssen wir wieder neu entdecken und fördern können. Das ist das erste sozusagen Wesensmerkmal der Familie, aber es kommt ein zweites hinzu, nämlich dass die Ehe zwischen Mann und Frau auch in besonderer Weise widerspiegeln soll, wie Christus seiner Kirche begegnet. Die Ehe, also oft schon im Alten Testament wird, wenn Gott seinem Volk Israel begegnet, diese Beziehung beschrieben als eine Liebesbeziehung, als eine Ehebeziehung, ein Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, der teilweise gebrochen wird durch Treuebruch und dann wieder erneuert wird und so weiter, wie man das bei Ehen auch kennt. Ja? Gott lässt nicht locker, er wirbt immer wieder um sein Volk und so weiter. Und der Höhepunkt dieser Entwicklung ist, dass Gott selbst Mensch wird, um diesen Bund zu leben, um sich selbst an diese Menschheit zu verschenken. Ja? Die Kirche hatte die Berufung, die gesamte Menschheit in sich aufzunehmen. Also der Bund zwischen Christus und der Kirche ist auch ein Bund, wie Gott ihn mit der ganzen Menschheit schließen will. Und da gibt es eine unglaublich schöne Stelle über die Ehe, die ganz, ganz selten bei Hochzeiten genommen wird. Weil da Dinge vorkommen, die unseren Ohren des 21. Jahrhunderts ein bisschen, wo wir drüber stolpern. Aber ich möchte Ihnen diesen Text vorlesen, weil ich glaube, sich auszahlt, wie so oft bei Glaubensdingen, sich ein bisschen Stolpersteige auszusuchen, weil oft da die besonders schönen Wahrheiten zu finden sind. Und zwar schreibt Paulus an die Epheser, 5. Kapitel aus dem Epheserbrief, Verse 21 bis 33. Er schreibt über die christliche Familienordnung. Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn Christus. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Ganz politisch inkorrekt. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Was euch angeht, so liebe jeder von euch seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann. Also das trauen sich viele nicht, das zu nehmen bei Hochzeiten. Aber wenn man genau hinschaut, ich nehme das immer zur Ehevorbereitung, da arbeite ich das mit den Brautleuten durch, nachher staunen sie, sagt, das ist ja wirklich schön. Aber Paulus erreicht, ich sage, das wollen wir jetzt auch zur Hochzeit haben. Was schreibt Paulus hier? Zuerst einmal ein Satz, den man schnell überliest. Einer ordnet sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Das war für die damalige Zeit revolutionär. Damals war es in der Gesellschaft selbstverständlich so, dass der Mann den Ton angibt und die Frau sich ihm unterordnet. Plötzlich schreibt Paulus, ordnet euch einander unter. Das heißt natürlich, die Frau dem Mann, aber der Mann auch der Frau. Ja? Also ist das ein beidseitiger Vorgang. Und Paulus nimmt das, was Christus für die Welt tut, jetzt als Vorbild für diese kleine Zelle der Familie. Also wie ich es vorher gesagt habe, die Berufung der Familie, das abzubilden, das sichtbar zu machen, das auch greifbar zu machen. Ja? Christentum darf nie irgendwie sich in theoretischen Sphären abspielen und dann diskutiert man womöglich darüber, es muss gelebt werden. Und nirgendwo wird so wirklich gelebt wie in der Familie. Deswegen ist das so wichtig, ja? Dass das Heilswirken Christi konkret wird in der Familie. Und jetzt macht Paulus etwas, was uns mit aller Gewalt abgewöhnt werden will. Und wir müssen uns dagegen wehren. Paulus hat eine unglaubliche Erkenntnis, nämlich es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Was Paulus tut, er sagt nicht einfach nur spiegelnd, ihr Männer habt die Pflichten gegenüber der Frau das, die Frauen haben die Pflicht gegenüber dem Mann das und das ist völlig identisch. Er schreibt für die Frauen etwas anderes als für die Männer. Und allein das sollte uns zu denken geben. Frauen und Männer unterscheiden sich voneinander, nicht nur körperlich, sondern auch wie sie denken, wie sie leben, wie sie empfinden, alles das. Und Gott sei Dank tun sie das. Ja? Das wäre furchtbar, wenn es nicht so wäre. Ja? Wir müssen darum kämpfen, dass wir uns das nicht austreiben lassen. Genau das macht es ja spannend, das macht es ja schön. Ja? Also, deswegen schreibt Paulus den Frauen etwas anderes als den Männern. Ja? Und jetzt schreibt er ihnen, ihr Frauen, beginnt mit den Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ui, das will ich aber nicht hören. Ja? Die Frau soll ihrem Mann gehorsam sein. Aber, und auch das wird meistens übersehen, mit keinem Wort schreibt er, ihr Männer dürft einfordern, dass eure Frauen euch gehorsam sind. Sondern er schreibt nur den Frauen, ihr macht das bitte. Und ich glaube, dass der Paulus neben einem großen Theologen einfach auch ein sehr guter Psychologe war. Ja? In Wirklichkeit schreibt er den Frauen vice versa etwas Ähnliches. Ja, also die Frauen sollen ihre Männer lieben, so wie die Kirche Christus liebt. Ja, und ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus die Kirche liebt, die er als makellose Braut vor sich erscheinen lässt. Beides Mal erkennt man das gleiche Muster, auch wenn es unterschiedlich Facetten hat sozusagen, männlich und weiblich geprägt, dass man den Partner auf ein Podest stellt. Ja. Wenn die Frauen aufgefordert werden, ihre Männer so zu lieben wie Christus, wird man vielleicht irgendwann draufkommen, dass der eigene Ehemann nicht so vollkommen ist wie Christus. Ja. Ehefrauen lachen. Dürfte was dran sein. das nicht mag, also nicht sündenfrei und heilig und vollkommen und immer liebevoll und immer schön und immer geduldig und so weiter. Aber ihr sollt sie so behandeln. Ihr sollt eure Männer so behandeln, als ob sie so wären. Und das meine ich eben, dass das psychologisch schon genial ist, weil durch nichts anderes kann man Männer besser herausfordern, als dass man ihnen, als wenn man sie behandelt, als ob sie schon ganz toll wären. Weil dann wollen sie es auch sein. Das Gegenteil erreicht man meistens durch Vorwürfe. Da werden sie immer missmutiger. Gut. Jedenfalls. Und genau dasselbe sollen es die Männer machen, dass sie die Frauen so lieben, wie Christus die Kirche liebt, die als makellose Braut vor sich erscheinen lässt. Also bei aller Liebe, die Kirche ist nicht immer die makellose Braut. Ja, schauen wir uns die Kirche an. Die hat Fehler und Sünden und ich will niemandem zu nahe treten, aber auch nicht jede Ehefrau ist immer die makellose Braut. Ja. Aber ihr sollt sie so behandeln. Ja. Und es gibt nichts Schöneres und auch nichts Wahreres, wenn ein liebender Ehemann seiner Frau sagt, du bist die Schönste von der Welt, du bist die Größte und die Beste und ich kann mir keine bessere Frau vorstellen als dich. Ja. Dass man nicht sagt, na, aber objektiv gesehen, Moment, ich habe dein Modemagazin gesehen und sowas, das ist absurd. Ja. Sondern genauso muss eine Beziehung zwischen Mann und Frau sein. Dass man den anderen einfach auf ein Podest stellt und gerade dadurch ihn zur Höchstform bringt. Ich traue mich zu sagen, man sieht Frauen noch an, ob sie geliebt werden. Ja. Also es gibt Frauen, die sind vielleicht, das passen nicht in ein Modemagazin, aber die strahlen vor sich hin, weil sie geliebte Wesen sind. Ja. Also das ist sozusagen das Geheimnis, das dahinter steckt. Und ich finde es unglaublich schön, wie etwas Großes und theologisch Hohes durch das alltägliche Leben zwischen Mann und Frau dargestellt werden kann und verwirklicht werden kann. Ja. Dieser Bund findet dann statt, wird zu etwas Übernatürlichem. Paulus schließt sozusagen, dass sie ein Fleisch werden sollen. Das ist eben dieser leibliche Aspekt. Das Wort ist Fleisch geworden. So beginnt das Johannesevangelium. Ja. Der Logos, das die große Grundidee, über die die Philosophen sich Gedanken gemacht haben, die wir kennen als jemanden, nämlich das ewige Wort, die zweite göttliche Person. Jesus ist Fleisch geworden, ist in unsere Welt gekommen, das findet im Fleisch statt. Ja? Das wäre ein völlig unchristlicher Gedanke zu sagen, alles Fleischliche hat mit Christentum nichts zu tun. Ja? Das ganz im Gegenteil, gerade hier verwirklicht sich auch das Übernatürliche. Und deswegen hat auch alles das, was leiblich zwischen Mann und Frau stattfindet, so eine große Bedeutung, weil es etwas besonders Heiliges ist. Und deswegen äußert sich die Kirche auch dazu, weil sie es als ihren Auftrag ansieht, es auch zu schützen. Ja? Auch hinzuweisen, wie es wirklich zum Schönen, zum Ideal kommen kann. Ich möchte nicht kulturpessimistisch sein, aber ich glaube, es ist einfach realistisch zu sehen, dass es in unserer Zeit unglaubliche Angriffe auf die Ehe gibt. Ich habe schon am Anfang gesagt, ich meine nicht damit, dass es Probleme in Ehen gibt. Das hat es immer gegeben. Ja. Es wäre völlig absurd, wenn man das leugnen würde. Die Angriffe auf die Ehe bestehen vor allem darin, dass man sozusagen ihr Wesen sozusagen auf den Kopf stellen will, leugnen will. Ich habe ein paar Punkte mir da herausgekitzelt sozusagen. Ein Angriff gegen die Ehe ist, die Ehe wird angegriffen als ein Bund zwischen Mann und Frau. Ja. Vor ein paar Jahrzehnten hätte man noch drüber gelächelt, was soll das, wer will das. Wir sehen, was heute stattfindet. Ja. Warum hat die Kirche was dagegen? Warum ist die Kirche so scharf gegen die Homo-Ehe? Ja. Ist das nicht ein Menschenrecht? Ja. Soll man nicht jemanden, der liebt, sozusagen lassen? Was geschieht hier? Die Ehe wird von der Gesellschaft immer schon aus einer gewissen Überlegung heraus, die keine religiöse Überlegung ist, mit Privilegien ausgestattet. Ja? Die Ehe zwischen Mann und Frau, wo Kinder hineingeboren werden, die sich füreinander entscheiden, das ist ein notwendiger Grundbaustein der Gesellschaft. Ja? Die Familien zu zerstören, die Gesellschaft beispielsweise zu kollektivieren, ja? die Familienverbände aufzulösen, Das geht ans Eingemachte des Menschseins. Das ist nicht ein Modell unter verschiedenen. Ja. Und deswegen hat es immer schon aus ganz normalen, nüchternen Überlegungen Privilegien für die Ehe zwischen Mann und Frau gegeben, wo eben Kinder geboren werden. Weil natürlich zwei Menschen sich füreinander entscheiden und kleine Kinder haben, die sind nicht mehr so beweglich beispielsweise, brauchen mehr Geld, ja, oder denen darf man zumindest nicht so viel Geld aus der Tasche ziehen, ja, das wäre eine Überlegung, auch ganz vernünftig, weil die kleinen Kinder in 20 Jahren selber Steuer zahlen werden und das sich für den Staat 10-mal bezahlt macht. Das ist der Grund, warum man Ehen auch von staatlicher Seite sozusagen überhaupt sich dafür interessiert. Man könnte auch sagen, ob zwei Leute heiraten oder nicht, ist eine religiöse Angelegenheit, ist uns völlig egal. Vielleicht geht auch die Gesellschaft in die Richtung, langsam wird man sich denken, vielleicht wäre das gar nicht so schlecht. Jetzt, wenn jetzt gedacht wird, die Ehe zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Partnern muss doch die gleichen Rechte haben, fragt man sich, warum? Welches Recht wird jemandem vorenthalten, wenn er gleichgeschlechtlich eine Partnerschaft lebt, aber nicht einen, am Standesamt, weil nur darum geht es ja, es wird sicher auch bald überschwappen, dass man von der Kirche das fordert, oder in der evangelischen Kirche wird es mehr oder minder schon gemacht, dass man auch hier heiraten kann. Es fehlt nicht, es ist reine Propaganda, um etwas Neues in die Menschheit hineinzubringen. Ja. Und natürlich sagt man dann, und soweit sind wir inzwischen jetzt, es muss vollständig ident sein mit der Ehe zwischen Mann und Frau. Man ignoriert vollkommen die biologischen Grundvoraussetzungen, weil zwei gleichgeschlechtliche Partner können keine Kinder bekommen. Deswegen müssen sie ja Kinder adoptieren können. Ja, das ist ja ein Kernthema auch dieser Forderungen. Irgendwann fragt man sich, wo ist eigentlich die Grenze? Wenn das erreicht sein wird, das wird in ein paar Jahren sein oder in ein paar Monaten vielleicht, was kommt als nächste Forderung, was kommt als nächste? Wo ist eigentlich die Grenze? Ja, es ist, glaube ich, richtig, auch aus katholischer Sicht, dass etwas, was in den 70er Jahren noch existiert hat in Österreich, dass die homosexuelle Beziehung, die ausgelebte zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Partnern, strafbar war. Ja, die konnten ins Gefängnis gehen, wenn man zwei Männer erwischt hat, nicht? Da kann man wirklich als Christ sagen, das muss nicht sein, das muss der Staat sich nicht interessieren. Auch wenn man es moralisch für falsch findet, aber ich wäre auch schwer dagegen, jemanden strafrechtlich zu verfolgen, der am Sonntag nicht in die Kirche geht oder sonst etwas. Das wäre absurd, ja? Müssen wir dagegen sein. Aber das ist ein großer Unterschied zu dem, dass jemand jetzt ein Privileg für sich fordert, das einfach von Wesen dieser Verbindung einfach nicht berechtigt ist. Ja? Und ich muss auch sagen, ich habe auch meine Bedenken, wenn Homosexuelle Kinder aufziehen sollen. Ich erinnere daran, dass es in der Menschheitsgeschichte diese Dinge ja schon gegeben hat. In der Antike war Homosexualität gesellschaftlich in der heidnischen Gesellschaft natürlich nur gesellschaftlich ganz anerkannt. Es war, man hat zwar nicht geheiratet, aber es war völlig normal, dass Männer vor allem auch gleichgeschlechtliche Beziehungen gehabt haben. Es war allerdings auch völlig normal, dass Männer sogenannt das gemacht haben, was man euphemistisch Knabenliebe nennt, also Pädophilie. Ja. War in der damaligen Gesellschaft ganz anerkannt, hat man was Wertvolles gesehen. Hat es in den 70er Jahren auch schon gegeben, dass Leute das einführen wollten. Wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Ich frage mich. Ja. Das ist ein echter Angriff gegen die Ehe. Und das betrifft aber die gesamte Menschheit. Das betrifft nicht nur sozusagen ein paar wenige, sondern da geht es an die Grundfesten. Ein zweiter Angriff ist gegen die Ehe als Verständnis von einem Mann und einer Frau, die sich füreinander entscheiden. Es gibt einen fantastischen Film, den ich jedem empfehlen kann, der heißt Das Fest des Huhnes. Da handelt davon, dass afrikanische Forscher aus Kinshasa nach Oberösterreich kommen und diese sonderbaren Volksstämme erforschen. Und dann sehen sie, also jetzt wollen wir die Religion feststellen und deswegen heißt das Fest des Huhnes. Da gibt es so alte Kulthäuser, die sind aber ziemlich leer. Wo sind denn die Leute alle? Ja, das sind Zelte, ja, da gehen sie alle hin, das dürfte ein religiöses Fest sein. Also sie haben da war irgendwas mit einem Lamm und was und Brot und Wein, das haben sie abgelassen. Jetzt trinken sie Bier und essen Huhn, das ist ihr religiöses Fest. Also, ja. Und da kommt eben auch vor, dass sie sagen, also wir nach genauer Forschung haben festgestellt, es wird genauso wie bei uns gemacht, gibt es natürlich ganz genauso die Vielehe. Nur machen sie es komischerweise nicht wie in Afrika, wo die Leute alle zusammenleben und versuchen sich zu verstehen. Die verstecken das, die haben da verschiedene Leute und so weiter. Also, es ist wirklich lustig anzuschauen. Aber ich frage mich, wo ist die Grenze? Warum soll man in Österreich nicht auch die Vielehe erlauben eigentlich? Warum das nicht? Aus welchem Grund? Ja. Manche Forscher sprechen von der seriellen Polygamie oder Polyandrie. Also ich habe nicht gleichzeitig mehrere Partner, sondern untereinander halt nicht. Wir wissen, dass die katholische Kirche sehr eintritt für die Unauflöslichkeit der Ehe. Dass ein Mann sich für eine Frau entscheidet, umgekehrt, und kriegt dafür unglaublich viele Ohrfeigen. Ja. Der nächste ganz schwere Angriff gegen Ehe und Familie ist der Angriff gegen Kinder an sich. Ja. Es ist unvorstellbar, und wir gewöhnen uns daran, dass Kinder in unserer Gesellschaft als Problem gesehen werden. Ja. Meine Schwester hat 7 Kinder. Da hat sie einen VW-Bus gehabt und sie hat den Bus hingefahren, ist die Tür aufgegangen, sind da 7 Kinder rausgeströmt und wurde auf offener Straße beschimpft. Was glauben Sie, dass Sie so viele Kinder haben? Und so, ich benehme mich ganz gut, ja. Die haben nicht jetzt irgendwas angestellt. Einfach, weil sie viele Kinder hat. Mein Schwager ist nicht am Mund gefallen gewesen und hat gesagt, na, wer glauben Sie, wie die Revention zahlt? Und sie den Kopf eingezogen, ja. Aber es herrscht ein unglaublich kinderfeindliches Klima. Ja. Man braucht nur schauen, wie auch zum Beispiel dort, wo Kinder entstehen, darüber gesprochen wird. Ja, die passieren dann, müssen verhütet werden. Ja. Es ist das, was Politik hier treibt, in den letzten Jahrzehnten hat zu wirklich furchtbaren Dingen geführt. Man hat Verhütungspolitik betrieben, das ist das Einzige, was zählt, ihr müsst nur verhüten, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Durch diese Verhütungspolitik ist in Österreich zumindest, aber das ist nicht alleine, auch die Rate der Abtreibungen unglaublich angestiegen. Weil das Grunddenken schon falsch ist, dass man Kinder als Problem sieht, als etwas, was verhindert werden muss, was belastet, was mich einschränkt und so weiter. Und wenn schon Kinder da sind, dann muss man sie sofort den Eltern wegnehmen. Sie dürfen nicht mehr irgendwie ihre Kinder ziehen. Am besten der Staat macht das, die Fachleute machen das. Also es wird immer absurder. Aber wir gewöhnen uns daran. Ja, und deswegen ist es ganz gut, wenn man sich wirklich einmal Gedanken drüber macht. Abgesehen davon, dass es volkswirtschaftlich auch katastrophal ist, was wir da aufführen. Das ist so lustig, dass in Österreich auch immer argumentiert wird, die Erde ist doch überbevölkert, wie kann man so viele Kinder bekommen? Ja? Also Österreich hat ein negatives Geburtenwachstum und die Bauern werden dafür bezahlt, dass sie ihre Felder brach liegen lassen, damit sie nicht so viel Lebensmittel produzieren. Also das Problem haben wir in Österreich wirklich nicht. Ja? Und dort, wo es das Problem gäbe, gelten die Kinder nach wie vor als großer Segen, auch aus sozialen Gründen natürlich. Aber da muss man Pille verteilen, damit die Afrikaner nicht zu viel werden, weil die wollen doch womöglich zu uns kommen. Das darf natürlich auch nicht sein. Ja? Also wir gehen mit einer unglaublichen Lieblosigkeit und Dummheit vor, aber wir gewöhnen uns daran. Ja? Ich glaube, wir Christen haben durchaus auch die Berufung, auch aufzutreten, ja? und uns Gehör zu verschaffen. Auch gibt es natürlich ein großes Problem, was die Unauflöslichkeit der Ehe betrifft. Es hat mich sehr beeindruckt, das Ehepaar, das bei uns den Dienstagkurs leitet, war auch bei den Firmlingen und haben erzählt, ich war selber nicht dabei, sie haben die Jugendlichen zuerst gefragt, wer von euch ist glücklich? Und das hat fast niemand aufgezeigt. Wahrscheinlich war heftig. Ja? 14-jährige Burschen, Mädel. Also mir fällt das auch immer wieder auf. Also früher hat man doch, meine Jugend war es noch so, da hat man bei Jugendlichen irgendwo hingespuckt und die haben auf jeden Fall ihren Spaß gehabt. Das war sofort beste Stimmung. Teilweise bin ich teilweise auch schon erschrocken, ich meine, da gibt es auch solche und solche, welche Freudlosigkeit da schon oft herrscht. Ja. Diese allerdings, also das haben sie da wirklich so beantwortet, indem sie eben nicht die Hand gehoben haben, dass sie eigentlich nicht glücklich sind. Und dann haben sie die Frage gestellt, was würde euch glücklich machen? Ja. Und das ist durch die Bank die Antwort gekommen, die immer kommt. Da kommt nicht Geld oder weiß ich was noch, neue Geschichten. Eine stabile Familie, eine echte glückliche Beziehung, Familie, gute Ehe, das stabil zu haben. Das ist ganz tief im Menschen drinnen, Gott sei Dank. Ja. Und genau das, wenn das sozusagen ins Wanken gerät, wenn das nicht unterstützt wird, noch gefördert wird, dann haben wir ein Problem. Man muss nur zum Beispiel aufmerksam schauen, wie darüber gesprochen wird. Und was mir auffällt schon seit vielen Jahren ist, dass auf einer anderen Ebene Ersatz für das gesucht wird, was eigentlich bei der Ehe ist. Also was eigentlich in der Ehe stattfinden sollte. Nämlich beispielsweise sagt man natürlich nicht mehr, wir wollen jetzt heiraten, sondern der große Schritt ist, wann hat man das erste Mal gesagt, ich liebe dich. Ja? Dann ist da was passiert. Oder wann geht man zusammen? Und dann ist man plötzlich untreu oder treu oder sozusagen. Man nimmt das eigentlich auf eine Stufe herunter und tut so, als ob man schon ans Ziel gelangt wäre. Das halte ich für gefährlich. Der Mensch ist dazu geschaffen, und das ist in den Grund gelegt, dass er wirklich sich ganz verschenken kann an einen anderen Menschen, ja, in der Ehe. Dass das etwas ist, wozu er auch fähig ist. Ja, und dadurch, dass das Sakrament ist, auch befähigt wird von Gott auf übernatürliche Weise. Ich war gerade mit ein paar Jugendlichen am Fest der Jugend, sehr beeindruckend, 7000 Leute, die sich dann in den Dom von Salzburg hineingepresst haben. Und da hat ein gewisser Johannes Hartl, ein Familienvater, der bei so einem Gebetshaus in Deutschland, Augsburg, glaube ich, leitet, eine Katechese gehalten. Ich habe kaum zugehört, weil da war es auch so, dass sobald man sich als Priester auf einen Sessel gesetzt hat, sind 20 Leute vor einem gestanden, die beichten gehen wollten. Ich habe am ersten Tag 8 Stunden nach Beichte gehört, unvorstellbar. Aber der hat eben eine Katechese gehalten und hat einen sehr scharfen Satz gesagt, wo man ein bisschen erschrickt. Er sagt, er möchte auf etwas aufmerksam machen, was bei uns vergötzt ist, ja, was wirklich als wie eine Götze behandelt wird. Ich sage, was kommt jetzt Furchtbares? Und so hat er gesagt, und zwar die romantische Liebe. Denke, um Gottes Willen, das ist doch furchtbar. Das ist doch Liebe, das ist doch was Wunderbares, nicht? Und dann hat er es erklärt, da kann man ihm folgen. Nämlich, es wird heute ein Ideal von Liebe dargestellt, das aber ganz romantische Liebe meinte, was nur auf der Gefühlsebene stattfindet. Es ist die Liebe das Größte, das Schönste, das Höchste, das Beste, aber das, was man damit meint, sind die Schmetterlinge im Bauch und das tolle Gefühl dabei. Das muss ich erreichen, das ist es, das muss in meinem Leben stattfinden. Ja? Deswegen ist eine Götze, weil wehe, irgendwann sind die Schmetterlinge weg. Dann ist das alles nichts mehr wert. Ja? Aber echte Liebe ist eben etwas anderes. Und dann hat er darüber gesprochen, nicht? Die echte Liebe ist eben eine Entscheidung. Natürlich kann Schmetterlinge im Bauch und alles dazu. Wunderbar, herrlich. Aber es ist nicht alles. Es ist ein Weg zu dem eigentlich Wesentlichen. Echte Liebe ist die ganze Entscheidung für einen anderen Menschen, das hundertprozentig Ja sagen zum anderen. Und da erklärt sich plötzlich ganz automatisch, warum da die Kirche so absurde Dinge sagt, wie dass Jugendliche wirklich bis zur Ehe warten sollen, um sich auch körperlich ganz aneinander zu verschenken. Es gibt gar nicht so wenige, die sich das trauen, ja, die da wirklich drum kämpfen. Ich glaube, es gibt sogar Untersuchungen, dass das auch schon jetzt sogar statistisch feststellbar ist, dass das Ehen sind, die auch besser halten dann. Eh klar, das sind natürlich oft Leute, die sehr bewusst in die Ehe hineingehen und so weiter. Aber die das zusammenbringen, was zusammengehört. Ich erinnere mich an ein Brautpaar, das sich vorbereitet hat auf die Ehe. Die haben schon gemeinsam gelebt und haben aber irgendwie gemeinsam sehr heftig zum Glauben gefunden. Und deswegen war ich da mutig und habe gesagt, also gut, auch wenn ihr schon eine Wohnung zusammen habt, jetzt in 6 Monaten heiratet ihr, traut euch das nochmal zu probieren, ja? Dass ihr wartet bis zur Ehe. Na gut. Ich glaube, sie haben sich eigentlich darum bemüht. Was lustig war, dass sie am Tag nach der Hochzeit, womit da hätten sie vielleicht andere Sachen zu tun gehabt, sind sie extra gekommen mit einem breiten Grinsen im Gesicht und haben gesagt, die wollten sich noch sehr für diesen Ratschlag bedanken. Völlig klar, nicht, dass etwas zusammenkommt, was wirklich zusammengehört. Wie schön ist das, ja, dass man diese Einheit, das Natürliche, das Menschliche mit dem Übernatürlichen in Deckung bringt. Und es ist, glaube ich, ein Angriff auch auf die Ehe, wenn das in Krise gerät. Und gleichzeitig eine unglaubliche Kraft liegt darin, wenn man sich darum bemüht. Das beginnt, deswegen machen wir diesen Dienst da, nicht erst, wenn man jemanden findet, wo man sich denkt, das könnte der Partner fürs Leben sein. Das sollten wirklich schon Kinder auch in ihrer Familie erleben können oder bewusst sich machen. Das nächste ist sehr schön, nämlich, dass man wirklich zu einer Einheit wird. Mein Großvater, der eine tolle Ehe geführt hat, die durch große Schwierigkeiten gegangen ist, den gesamten Besitz verloren über Nacht, sind vertrieben worden aus Mähren 1945. Meine Großmutter schwer krank geworden und alles, was so gut und teuer ist. Aber die Ehe hat er gehalten, das war wirklich toll zu sehen. Da fahrt die Eisenbahn drüber. Oft sehr nüchtern auch, ja. Also, vor allem meine Großmutter war der nüchterere Mensch, mein Großvater war eher der Romantiker. Aber er hat etwas sehr Schönes gesagt: Ab dem Moment, wo ich geheiratet habe, habe ich nicht mehr gedacht, ich und du, sondern nur noch wir. Und das ist, glaube ich, ein auf den Punkt gebracht, ein sehr schönes Prinzip, das, was Paulus halt ausdrückt mit ein Fleisch werden. Dass zwei Menschen wirklich eine Einheit werden Und wenn der eine ein Problem hat, ist es nicht das Problem des einen. Es ist immer, betrifft immer beide. Und wenn einer Freude hat, betrifft es immer beide. Und wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, betrifft es immer beide. Ja? Und genau dadurch wird etwas sehr stark und sehr schön. Auch wenn es natürlich eine Herausforderung ist. Gelingen kann eine Ehe, wenn man wirklich das Ja zur Person sagt. Und zwar nicht zu der Vorstellung, die man sich ausgemalt hat. So könnte der noch werden, nicht? Dem biege ich mir noch hin. Ja. Auch das, ein Renner, das funktioniert immer bei Brautleuten. Wenn ich ihnen sage, ja, es gibt so den Spruch, die Frauen hoffen immer, dass die Männer sich verändern und sie verändern sich nicht. Und die Männer hoffen immer, dass die Frauen sich nicht verändern und sie verändern sich doch. Aber man sagt nicht zu einem Plan oder so, zu einer Vorstellung oder so, was man gerne dann später mal erreichen will, ja, sondern zu einer Person. Dann entwickelt sich dann gemeinsam. Manche mauern sich auch den Sprengsatz schon ins Fundament ein, wie das ein Mitbruder mal genannt hat, nämlich wenn es um die Entscheidung zur Treue geht. Ja. Das ist natürlich jeder, der heiratet, ist ja Voraussetzung, dass wenn man heiratet, will treu sein. Ja, also wenn das jemand nicht will, dann ist die Ehe sowieso auch ungültig, aber die Menschen, die man kennt, jetzt heiraten, die wollen natürlich treu sein. Aber man könnte sich denken, naja, wir probieren es einmal. Schauen wir mal, ob es geht. Aber das kann man, wenn man genau hinschaut, oft öfter entdecken. Wir wissen, wie schwierig das sein wird. Ja? Und jetzt probieren wir es einmal, ob wir es schaffen. Und das ist der Sprengsatz, den man im Fundament drinnen hat. Ja? Wenn man schon von vornherein diese Möglichkeit einplant. Ja? Wenn man heiratet, muss man sich wirklich ganz mit Haut und Haaren einander verschenken. Ja? Aber wie gesagt, die Erfahrungen, die man hat, machen ihn immer mutloser. Aber der Glaube bringt immer sehr viel Mut. Ja. Vor allem dann, wenn man weiß, dass man eben nicht allein ist. Und deswegen ist es sehr wesentlich für eine gute Ehe, dass man die Gnadenmittel, wie man das so schön nennt, auch wirklich nützt. Beginnen tut es immer mit menschlichen Tugenden. Ja. Also an einer Ehe muss gearbeitet werden, das ist kein Selbstläufer. Ja. Dass man wirklich sich um Freundlichkeit, Höflichkeit, liebevollen Umgang, Ordnung, was auch immer, alltäglich am Spiel steht, bemüht. Ja. Und auch hier nicht den Fehler macht, ein unglaubliches Ideal sich aufzumalen und wehe, der Partner entspricht dem nicht. Oder man vielleicht auch selber nicht. Sofort ist man enttäuscht und haut alles hin. Ja. Es gibt sehr viele Ehen, die werden nach 2-3 Jahren schon wieder geschieden. Das ist so, wir haben uns so eine schöne Vorstellung gehabt, das hat nicht funktioniert. Ja. Es hat einmal jemand sehr schön eine Formel aufgestellt, was ist Glück? Glück ist Erreichtes dividiert durch Erwartetes. Ja, wenn man sich das vorstellt, Glück ist gleich Erreichtes durch Erwartetes. Je mehr ich erreiche, desto schöner wird es, nicht? Ist klar. Aber je mehr ich Erwartungen habe auch immer wieder, desto mehr muss ich erreichen, damit das Glück auch da ist. Ja, sind genügend Mathematiker unter uns, die das verstehen können. Ja, und wenn ich bereit bin zu sagen, ich bin noch bescheiden, ich freue mich auch an kleinen Dingen schon, also weniger erwarte, desto leichter ist es, glücklich zu werden. Ja. Das klingt ein bisschen sehr prosaisch, aber das hat, glaube ich, wirklich sehr viel für sich. Ja. Und das hat, glaube ich, dieser Johannes Hartl gemeint mit der Götze der romantischen Liebe. Ich habe ein Bild von Liebe, da muss alles, also müssen ständig die Geigen in der Luft herumschweben. Und wenn das nicht ist, dann ist nichts mehr. So funktioniert es nicht. Das sind einfach nur die natürlichen Tugenden, die man üben kann. Aber da die Ehe eben auch etwas Übernatürliches ist, spielt das Gebet in der Familie eine unglaubliche Rolle. Ich habe eine Riesenfreude, weil ich jetzt in letzter Zeit irgendwie so, man ist ja mitgerissen von dem, was in der Kirche passiert, wenn aufgerufen wird, also wir müssen wirklich helfen, die Familien auch, dass sie gemeinsam beten. Da hat man sich als Seelsorger auch immer wieder davon zu sprechen. Und ich habe jetzt mehr als einmal schon gehört, dass mir Familien, teilweise auch Leute, die gar nicht jetzt vielleicht am Sonntag in die Messe gehen, sagen, ja, wir schaffen das schon. Wir beten jeden Tag gemeinsam. Wie schön ist das? Wie toll ist das, wenn eine Familie gemeinsam betet? Vor kurzem hat mir jemand gesagt, ja, der zwei halbstarke Kinder, also ein Mädel und ein Bursch, beide schon gefirmt, ja, also das sind keine Babys mehr. Die rufen ihn am Abend, wir wollen noch mit dir beten. Jeden Tag. Wie schön ist das, ja? Dass eine Familie zusammen betet. Ja. Und wie gesagt, das ist auch bei Leuten, die jetzt nicht, weiß ich, wie kirchlich sind, aber a family that prays together, stays together, habe ich oft schon zitiert von der Mutter Teresa. Wenn eine Familie zusammen zu beten beginnt, da passiert etwas. Da bekommt eine ganz besondere Dynamik hinein. Ja. Und natürlich, dass wir als Katholiken aus dem Vollen schöpfen und auch die Sakramente nützen müssen. Ja. Was hat das für eine Wirkung, wenn es einen Streit gibt und beide Partner gehen beichten? Ja, nämlich gut beichten. Und bereuen das und nehmen sich vor und wollen sozusagen jetzt den Weg der Heiligkeit wieder gehen. Ja, wenn die wieder zusammenkommen, ich meine, es kann ja nur gut sein. Muss doch richtig schön sein, nicht? Schwierig oft, wenn nur einer das macht. Aber auch dann hat es eine Wirkung. Ja? Da passiert etwas. Oder wenn man wirklich die Feier der Eucharistie im Mittelpunkt des Familienlebens stellt. Wie schön ist das? Christus erklärt uns ja nicht die Liebe, sondern erlebt sie uns vor. Das erleben wir ja, wenn die Messe gefeiert wird. Er verschenkt sich an uns. Ja? Ich kann ihn empfangen. Das passiert in der Familie. Ja? Von ihm kann ich es lernen. Und wenn die Eucharistie das Mittelpunkt des Familienlebens ist, ganz praktisch nämlich auch, nicht nur nicht verrückbar ist und nicht verschoben wird und verdrängt wird, was hat das für eine Wirkung? Also wir müssen wirklich diese Gnadenmittel nutzen, das kann man jetzt doch fortsetzen, als das, was sich uns anbietet. Also natürlich liegt vieles im Argen, aber es ist keine christliche Grundhaltung, dass man da unten raunzt, auch wenn wir Österreicher sind. Ich glaube, das, was für uns wichtig sein muss, ist bei allen Kämpfen, die wir zu bestehen haben, im Großen und im Kleinen, gesellschaftlich wie im eigenen Familienleben, wirklich den Blick auf das Ideal richten und daran glauben, dass wir Mut haben, uns nach dem Ideal auszustrecken, ja, uns nicht mit dem Mittelmaß zufrieden geben und dass, wenn es um gesellschaftlichen Diskurs geht, ruhig auch in Kauf nehmen, dass da Widerspruch kommt. Dass wir unsere Watschen einfangen, ja mein Gott, ja, dass wir müssen uns nicht angleichen. Die Kirche gleicht sich sicher nicht dem Zeitgeist an. Es gibt das schöne Wort, wer Kind des Zeitgeistes ist, ist morgen schon wieder weise. Also nicht weise, also Kind ohne Eltern, nicht gescheit. Also raunzen wir nicht, sondern schauen wir dort, wo wir stehen, dort, wo wir leben, etwas Schönes zu machen, indem wir erkennen, wie schön es ist, indem wir so wirklich aus dem Vollen schöpfen und dem lieben Gott auch etwas zutrauen.